Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Also bei der Reihe um die Säulen des Christentums darf natürlich die Heilige Schrift nicht fehlen, weil sie ein ganz wesentlicher Teil unseres Glaubenslebens ausmacht, weil sie einen ganz wesentlichen Teil unseres Glaubenslebens ausmachen muss. Ein Zitat des heiligen Hieronymus: Die Schrift nicht kennen heißt Christus nicht kennen. Das sagt schon sehr viel aus. Der heilige Hieronymus ist einer der vier lateinischen Kirchenväter, muss eine sehr interessante Persönlichkeit gewesen sein, geboren 347 im Dalmatien, also heutiges Kroatien ist das. Ist dann auch in Rom an wichtiger Stelle tätig gewesen, als Sekretär eines Papstes, ist Kardinal gewesen, ist aber im Jahr 420 in Bethlehem gestorben, denn sein großes Bedürfnis war es, er war auch ein Theologe, die Heilige Schrift wirklich gut kennenzulernen. Also der Legende nach hat er sich dort in eine Höhle zurückgezogen, oft ist er dargestellt mit Kardinalshut und einem Löwen, weil es auch die Geschichte gibt, dass er dem Löwen den Dorn aus der Tatze gezogen hat, den immer bei ihm war und ihn bewacht hat, sehr schön. Aber was historisch sehr gut belegt ist, er hat etwas getan, was damals recht ungewöhnlich war. Er ist ins Heilige Land gezogen und hat bei einem jüdischen Rabbiner Hebräisch gelernt. Das konnten die wenigsten, weil er wirklich die Heilige Schrift aus dem Urtext übersetzen wollte, in die damalige Lingua Franca, nämlich Latein. Und hat die sogenannte Vulgata, Vulgata heißt sozusagen das Volkstümliche, die volkstümliche Herausgabe der Heiligen Schrift gemacht, damit eben alle Zugang zur Heiligen Schrift haben, in einer guten Übersetzung. Diese Vulgata ist wirklich eine besonders gut gelungene Übersetzung, die eigentlich über die Jahrhunderte gehalten hat und dann im 20. Jahrhundert hat man gedacht, man muss manches nachjustieren, aber da sieht man, was das bewirkt hat. Die ganze Kirche ist eigentlich geprägt, auch von dieser Bibelübersetzung, und davon, dass die Bibel wirklich verwendbar ist. Persönlich muss er ein recht aufbrausender Mensch gewesen sein. Also er hat sich wahrscheinlich auch nicht umsonst in eine Höhle zurückgezogen. Er hat auch ein Gebet gehabt, bitte Herr, sei mir barmherzig, du weißt, ich bin Dalmatiner oder so. Also, aber er spielt natürlich eine wesentliche Rolle und von ihm stammt eben dieser schöne Ausspruch, die Schrift nicht kennen, als Christus nicht kennen. Dieses Problem, muss man wirklich sagen, hat es in der katholischen Kirche nämlich immer wieder gegeben, dass man die Heilige Schrift eigentlich schon ein bisschen vernachlässigt hat auch. Es hat Zeiten gegeben, wo man gar nicht wollte, dass die Gläubigen beispielsweise so Texte wie das Hohelied selber lesen. Das ist ein sehr erotischer Text, damit kann ich immer die Firmlinge hinterm Ofen hervorlocken, wenn ich über die Heilige Schrift spreche. Ich sage, also da gibt es so Bücher in der Heiligen Schrift, die sind sehr erotisch, blättern sie alle nach. Und eigentlich hat man so oft sich gedacht, lange Zeit konnten ja die wenigsten Leute wirklich lesen und schreiben. Man verkündet ihnen eben die Lehre der Kirche, selber in der Bibel lesen sollen sie gar nicht so. Durch den Protestantismus, der die Heilige Schrift wieder sehr in den Mittelpunkt gerückt hat und vor allem ist auch die Leuten durch die deutsche Übersetzung Martin Luthers wieder möglich gemacht hat, selbst die Heilige Schrift zu lesen, wurde die katholische Kirche selbst dann auch wieder herausgefordert. Und das war, muss ich sagen, eigentlich ganz gut. Ja. Denn da hat es auch eine Renaissance der Heiligen Schrift wieder in der katholischen Kirche gegeben. Nicht erst jetzt. Heute habe ich bei der Maientafel schon von ihm erzählt. Also das, was man heute katholische Erneuerung nennt, ein besserer Ausdruck als Gegenreformation, hat genau das auch gemacht, dass man gemeinsam die Heilige Schrift gelesen hat. Der heilige Philipp Neri hat in Rom Menschen eingeladen, hat man gemeinsam das Gespräch über das Buch geführt. Das Buch war die Heilige Schrift, dann auch andere Bücher. Aber dass man wieder entdeckt, dass man wirklich in der Heiligen Schrift sozusagen zu einer Quelle kommt. Aber, und das ist jetzt sehr wichtig, man muss die Heilige Schrift wirklich als das verstehen, was sie ist. Und um das verstehen zu können, muss man ganz an den Anfang gehen und vor den Anfang, wenn man so will, nämlich dorthin gehen zu Gott, wie er immer schon war, schon vor der Schöpfung der Welt. Gott, der ein dreifaltiger Gott ist, und die Theologen bezeichnen die zweite göttliche Person, die dann Mensch geworden ist, Jesus Christus, immer schon auch als das ewige Wort. Das heißt, die göttlichen Personen sind nicht irgendwie parallel nebeneinander, sondern aufeinander hingeordnet. Der Vater spricht sich selbst aus in einem Wort, und zwar spricht er sich vollkommen aus, und dieses Wort ist der Sohn. Das kann man ein bisschen verstehen, wenn man das schon oft erlebt hat, hoffentlich, dass ein Mensch etwas von sich preisgibt, von sich erzählt, er gibt etwas von sich her, er spricht Worte, aber in diesen Worten liegt er selber drinnen. Man lernt ihn kennen, wenn man auf seine Worte hört. Der Vater spricht ein Wort, indem er sich selbst vollkommen ausspricht, und dieses Wort ist der Sohn. Das heißt, alles, was Jesus Christus, der Sohn, ist und hat, ist das, was er vom Vater geschenkt bekommen hat. Gezeugt, nicht geschaffen, heißt es im großen Glaubensbekenntnis. Und das ist das Wort, das eigentliche Wort. Das ist deswegen so wichtig, weil wenn wir jetzt von dem Wort sprechen, das Gott zu uns spricht, dann spricht Gott nicht zu uns, indem er uns irgendwelche Mitteilungen macht oder indem er eben so wie einen Kodex anlegt, ein paar Vorschriften, an die man sich halten soll, oder ein paar Erklärungen, wie es auch ein Katechismus ist oder ein Gesetzbuch oder sonst etwas, sondern das Wort, das Gott zu uns spricht, ist jemand. Das ist Gott selbst, der sich ausspricht. Ganz, ganz wichtig für den richtigen Umgang mit der Heiligen Schrift. Denn wenn wir in der Liturgie sagen, Wort des lebendigen Gottes, nachdem die Lesung gelesen worden ist, in der lateinischen Liturgie sagt man Verbum Domini auch nach dem Evangelium, da heißt es auf Deutsch Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, dann ist immer das gemeint, dass der Vater sich ausspricht, dass wir Gott begegnen in dem Wort. Ja? Und das Wort ist jemand. Deswegen betone ich das so, weil es ein Riesenmissverständnis wäre, zu glauben, die Bibel ist so ein Zauberbuch, das ist irgendwann einmal vom Himmel gefallen, und da können wir es nachblättern und da werden wir dann sehr gescheit, sondern es ist immer etwas, wo eine Beziehung beginnt. Um das sozusagen auch richtig einordnen zu können, muss man sich bewusst sein, dass die Heilige Schrift das ist, was man inspiriert nennt. Spiritus ist der Geist, das heißt von Menschen geschrieben, die nicht nur ihre eigenen Gedanken aufgeschrieben hat, geprägt von ihren Umständen und das, was sie erlebt haben, sondern dass Gott selbst durch diese Menschen etwas festgehalten hat. Das nennt man Inspiration. Und da gibt es verschiedene Modelle, wie diese Inspiration gedacht werden kann. Also manche meinen, die Inspiration funktioniert so, dass sozusagen Gott diesen Menschen eben diesen Text diktiert hat. Also wenn die Muslime beispielsweise vom Koran sprechen, sind sie dieser Meinung, dass Wort für Wort der Koran von Gott diktiert worden ist. Deswegen ist das Heilige Buch, unantastbar und so weiter. Die katholische Lehre über die Inspiration geht anders, nämlich man könnte sie zusammenfassen mit Gottes Wort in Menschenwort. Der Mensch wird inspiriert und ist Instrument, um das Wort Gottes festzuhalten, aufzuschreiben, aber er macht das in seinen Worten, mit seinem Verstand, in seine Zeitumstände hinein. Ja? Und das ist sehr wichtig, später werde ich da noch genaueres dazu sagen, wenn man mit der Heiligen Schrift umgehen will. Aber es ist eben Gottes Wort, es ist nicht nur Menschenwort, Gottes Wort im Menschenwort. Diese Gegenwart Gottes begegnet uns tatsächlich, wenn wir die Heilige Schrift lesen, wenn wir sie in der Liturgie hören. Deswegen wird ja beispielsweise in der Liturgie auch dem Buch des Evangeliums Ehrerbietung entgegengebracht durch den Allerheiligsten, nicht? Dass man das Buch beweihräuchert zum Beispiel, ja? Dass das Buch in der Prozession mitgetragen wird, dass Kerzen links und rechts von dem Buch aufgestellt werden. Das ist ja nicht deswegen, weil das Papier so heilig ist oder das Material, so wie es der Leib Christi wäre, ja? Sondern weil Gott gegenwärtig ist in seinem Wort. Es gibt die Beispiele, die immer wieder angeführt werden. Es war natürlich nur so eine Phase auch in der Kulturgeschichte des Kirchenbaus, dass man oft auch parallel zum Sakramentshäuschen wo das Allerheiligste aufbewahrt worden ist, auch eine besondere Stelle gehabt hat, wo die Heilige Schrift aufbewahrt worden ist, so als Ort der Gegenwart Gottes. Aber die Gegenwart Gottes ist anders als in der Eucharistie, wo Christus leiblich gegenwärtig ist. Wenn Gott in seinem Wort gegenwärtig ist, ist er dann, wenn wir ihn hören, wenn wir ihn lesen natürlich bei uns. Aber wir glauben wirklich daran, dass Gott sich in der Heiligen Schrift ausdrückt, und deswegen ist es ein wichtiger Glaubenssatz, dass uns in der Heiligen Schrift auch tatsächlich die Wahrheit begegnet. Also es wäre ein großes Missverständnis, wenn man jetzt die Instrumentalinspiration, wie man das nennt, also Gottes Wort, die Menschenwort, annimmt und nicht die Verbalinspiration, dass Gott sozusagen Wort für Wort den Schreiber eingegeben hat, sondern wir glauben an die Instrumentalinspiration. Das wäre ein großes Missverständnis zu sagen, naja, das ist ja alles Zeitumstände und da muss man die Hälfte schon wegstreichen und so weiter. Das kann man ja heute nicht mehr so sagen und in Wirklichkeit muss man das ja völlig anders lesen und in Wirklichkeit oft ins Gegenteil verkehren. Es ist tatsächlich die Wahrheit, die uns in der Heiligen Schrift begegnet, gerade das Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils, De Verbum, betont das wieder sehr stark und zitiert dabei Texte, die schon von Augustinus stammen oder aus dem Konzil von Trient. Also die Lehre der Kirche hat sich da nicht verändert. Aber vielleicht ganz spannend für uns auch, unser damaliger Erzbischof, Kardinal König, hat in der Konzilsaula ein sehr wichtiges Thema aufgebracht. Er sagt, wie gehen wir damit um? In der Heiligen Schrift stehen ja Dinge, die nachweislich falsch sind. Und er hat zwei Beispiele gebracht. Eins ist ja bekannt, der Hase, der Wiederkäuer ist, steht in der Heiligen Schrift, ja, bei den Speisevorschriften. Biologen wissen heute, der Hase ist kein Wiederkäuer, schaut nur so aus, weil er so mümmelt. Und die zweite Stelle war, dass etwas, was man oft überliest, dass Christus einmal Bezug nimmt auf König David, der die Schaubrote im Tempel gegessen hat, wie es um Sabbatvorschriften geht, und da nennt Christus den Hohepriester, der damals gewesen sein soll, aber es war ein anderer Hohepriester damals. Ja, jetzt gibt es Exegeten, das ist also irgendwie hingebogen, und in Wirklichkeit meint Christus schon aus diesem und jenem Grund. Aber das die Verbum hat eine sehr schöne Formulierung dann gefunden. Da also alles, was die inspirierten Verfasser oder Hagiographen aussagen, als vom Heiligen Geist ausgesagt zu gelten hat, ist von den Büchern der Schrift zu bekennen, dass sie sicher, getreu und ohne Irrtum die Wahrheit lehren, die Gott um unseres Heiles willen in heiligen Schriften aufgezeichnet haben wollte. Und dieses um unseres Heiles willen wollte Gott sie in den heiligen Schriften aufgezeichnet haben, ist der Schlüssel. Ich weiß nicht, ich möchte jetzt niemandem so nahe treten, aber ist es für irgendjemanden Anwesenden wirklich von Bedeutung für das persönliche Heil, ob der Hase ein Wiederkäuer ist? Wahrscheinlich nicht. Es geht um andere Dinge. Ja. Deswegen darf ich die Heilige Schrift nicht verwenden, um jetzt biologische Dinge nachzuweisen. Oder wie es beispielsweise die Kreationisten in den Vereinigten Staaten machen, die sagen, in der Bibel steht, 7 Tage hat die Welterschaffung gedauert, Tag dauert 24 Stunden, 7 mal 24 Stunden und so weiter. Ja. Das war in der katholischen Kirche nie üblich. Das sind protestantische Strömungen, die in den Vereinigten Staaten sehr stark sind teilweise und dann zum Beispiel fordern, dass das in der Schule im Biologieunterricht auch so gelehrt wird. Ja. Die katholische Kirche hat das nie so vertreten. Kardinal Schönborn hat sogar in der New York Times einmal einen sehr beachteten Artikel geschrieben über dieses Thema, das dort wirklich ein viel diskutiertes Thema ist. Und hat dann den Begriff, den, glaube ich, nicht er erfunden hat, vom Intelligent Design eingeführt. Also, auch wenn wir jetzt nicht glauben, dass das 7 mal 24 Stunden die Welterschaffung gedauert hat, ist die Wahrheit, die wir in der Heiligen Schrift finden, aber sehr wohl zu berücksichtigen, dass es Gott war, der die Welt geschaffen hat. Und das erkennt man, wie die Schöpfung ist. Dass es nicht ein Zufall ist, die da irgendwie das Leben entstanden ist, sondern dass da jemand dahinter war mit einem Plan, eben Intelligent Design es auch gestaltet hat. Ja. Das ist die Botschaft der Heiligen Schrift. Also das gibt es bei vielen, vielen Punkten, aber dieser ist ein viel diskutierter gewesen. Wenn wir jetzt die Heilige Schrift verwenden wollen für unser persönliches Glaubensleben, dann wird es auch wichtig sein, das Alte und das Neue Testament in der richtigen Relation zueinander zu sehen. Man darf wirklich davon sprechen, dass es einen Fortschritt in der Offenbarung gibt. Gott offenbart sich. Gott Wie gesagt, er offenbart sich nicht durch einfach Fakten, die bekannt werden, sondern er selbst offenbart sich. Gerade im Alten Testament wird das sehr schön deutlich. Das Volk Israel lernt nicht irgendwelche Fakten über Gott, sondern es lebt eine Geschichte mit Gott. Ja, schon vor dem Volk Israel. Gott zeigt sich den Menschen und die Menschen beginnen ein Leben mit Gott zu führen und lernen ihn kennen. Ja. Aber weil das eben so ist, kann man im Alten Testament eben viele Dinge auch lesen, die noch sehr unvollkommen sind. Die anders sind, als wir sie heute von Gott wissen. Weil da hat es beispielsweise Menschen gegeben, die gesagt haben, ja, es gibt viele Götter. Es gibt Stellen in der Heiligen Schrift, wo heißt, Gott steht auf in der Versammlung der Götter. Was für eine Häresie. Ja? Es gibt ja nur einen Gott. Es gibt nicht viele Götter. Aber für die Menschen, die Gott kennengelernt haben, war eben der Gedanke, dass wir eh nur an einen Gott glauben. Die anderen haben ihre Götter, aber der einzige, der für uns von Bedeutung ist, ist Jahwe. War wichtiger als der theologische Gedanke, der abstrakte Gedanke zu sagen, wie viele Götter gibt es. Unser Gott ist der einzige Gott, an den wir glauben. Ja. Bis dann im Fortschritt der Erkenntnis beispielsweise die Menschen erkannt haben, es gibt überhaupt nur einen Gott. Ja. Die anderen Götter sind nicht Götter, das sind Götzen. Ja. Und so weiter. Oder denken wir an die Geschichte vom Abraham, der Isaak opfern soll. Wo man sich denkt, was ist das für ein Gott, der so etwas fordert, dass ein Vater überhaupt auf die Idee kommen könnte, seinen Sohn zu opfern. Das war damals gang und gäbe. Und Abraham wird auf diese Weise beigebracht, dass Gott das nicht will, ja, dass Menschen geopfert werden. Aber es war ein Fortschritt. Er hat eben gemerkt, mein Gott will das nicht. Ja. Und so hat man Gott immer besser kennengelernt. Das ist deswegen wichtig, weil man im Alten Testament immer wieder über Dinge stolpern wird, die einem doch schlucken lassen, wenn man als Christ lebt und sich denkt, also das ist nicht Gott, wie ich ihn kenne, aber wir kennen Gott eben schon besser. Weil dieser Fortschritt hat stattgefunden und hat seine Vollendung gefunden in der unüberbietbaren Offenbarung Gottes, wenn er selbst Mensch wird, ja, in Jesus Christus. Deswegen sind wir heute schon so weit, dass die Offenbarung abgeschlossen ist. Die Lehre der Kirche sagt, die Offenbarung Gottes ist abgeschlossen mit dem Tod des letzten Apostels. Deswegen wird das gesagt, weil die Apostel natürlich oft noch aus ihrer persönlichen Kenntnis mit Jesus Dinge noch weitergegeben haben und so, aber mit dem Tod des letzten Apostels ist die Offenbarung abgeschlossen. Wer Jesus Christus kennengelernt hat, der kann nicht noch mehr von Gott kennenlernen, weil Jesus Christus selbst Gott ist. Das Alte Testament beschreibt Menschen, die auf dem Weg mit Gott sind und ihn immer besser erkannt haben, aber wenn Gott selbst einmal da ist, nicht, und er selbst sozusagen sich zeigt, kann es nicht mehr geben. Und so steht das Alte und das Neue Testament nicht einfach nebeneinander, wie es manche, glaube ich, ausdrücken wollen, wenn sie plötzlich nicht mehr vom Alten und vom Neuen Testament sprechen, sondern vom Ersten und vom Zweiten Testament, als ob es auswechselbar wäre, sondern sind aufeinander hingeordnet. De Verbum, das Konzilsdokument darüber, zitiert in diesem Zusammenhang das Konzil von Trient, wenn er schreibt, dass das Neue im Alten verborgen und der alte Bund im Neuen erschlossen wird. Also, wenn ich das Alte Testament lese, werde ich viele Dinge schon entdecken, wo ich mir denke, jetzt, ja natürlich, das weist schon auf Christus hin. Ja? Das haben die Leute damals vielleicht noch nicht verstanden, aber jetzt, wo ich Christus kenne, weiß ich, warum das so ist. Ja? Und wenn ich das Neue Testament lese, dann erschließt sich erst das Alte Testament vollständig. So wie Christus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz mit seinen Geboten aufzuheben, sondern es zu erfüllen. Ja? Christus hat nicht das Alte Testament abgeschafft, ja, und gesagt, das ist jetzt alles ein Irrweg gewesen oder was Falsches. Ja. Es hat auch Bestrebungen gegeben, die gesagt haben, schaffen doch das Alte Testament ab, wir haben eh das Neue Testament. Das wäre auch ein Fehler. Aber es ist eben aufeinander hingeordnet in dieser Weise, das Neue im Alten verborgen und der alte Bund im Neuen erschlossen. Ich finde es zum Beispiel wahnsinnig spannend, das Alte Testament zu lesen, weil es da zu menschlich zugeht. Ja. Da werden viele menschliche Schicksale mit Gott beschrieben. Und mir ist schon oft so gegangen, und ich nehme an, das wird jedem so gehen, dass wenn man das Alte Testament liest, man sehr vieles vom persönlichen Glaubensleben auch wieder entdecken kann. Menschen, die Gott entdecken, die enttäuscht sind von Gott vielleicht, die plötzlich von Gott irgendwie einen Stesser bekommen, um auf einen gewissen Weg zu kommen und so weiter, wo man plötzlich merkt, ja, bei mir war das auch so. Und das ist ganz schön zu lesen, vor ein paar tausend Jahren ist das Menschen schon so gegangen. Ja. Also, es ist einfach dieses lebendige, menschliche, dieser menschliche Umgang mit Gott, der auch sehr unmittelbar war. Es gibt viele Dinge, viele Stellen im Alten Testament, die Exegeten nennen das die anthropomorphe Sprechweise von Gott, wo Gott unglaublich menschlich geschildert wird. Ja, wo man als Kühldenker der Theologe auch sagt, na, so könnte man das doch nicht ausdrücken, was weiß ich. Gott reut ein Unheil, das er den Menschen androht. Ja, weil die Menschen bekehren sich, da reut es Gott. Na, dann lässt das dann doch, als ob Gott sozusagen sich zuerst irgendwelche Strafen ausdenkt und dann denkt er sich, na, das ist auch vielleicht doch zu schlimm, dann lassen wir es doch, als ob Gott dann wankelmütig wäre. Ja, Gott, der unveränderlich ist, das passt doch nicht zusammen. Das ist alles aus der menschlichen Perspektive geschildert. Aber gerade das macht es sehr lebendig und für uns vielleicht sogar manche sogar verständlicher. Ja, Gott, der sozusagen, dass unser böses Handeln dann auch Folgen hat. Im Alten Testament wird das immer als Strafe Gottes dargestellt. In Wirklichkeit ist es immer die Folge unserer Sünden. Und Gott, der barmherzig ist und so weiter. Ja. Also könnte man noch länger drüber reden. Man kann ja dann später vielleicht im Gespräch auch manche Beispiele besprechen. Im Neuen Testament und durch Jesus Christus hat sich die Offenbarung sozusagen auf unüberbietbare Weise vollendet. Ja. Allerdings, und das zeigt uns die Kirchengeschichte, auch wenn wir schon sozusagen die ganze Wahrheit besitzen, das glaubt die katholische Kirche, ist es doch so, dass durch die Jahrhunderte sich diese Wahrheit immer mehr entfaltet. Kann man sich wirklich vorstellen, wie ich habe ein großes Tuch, da ist schon alles drauf, das ganze Bild ist schon fertig. Ja, und ich besitze dieses Buch. Das liegt hier vor mir und es ist wunderbar, ja, alles schon da. Aber trotzdem kann ich es doch immer weiter auffalten. Da entdecke ich noch ein Detail, dann falte ich es noch weiter auf, da entdecke ich noch ein Detail. Das tut die Kirche. Ja? Und deswegen, das ist die Aufgabe der Theologen, die erfinden nicht neue Dinge, wenn sie gute Theologen sind, sondern schauen einfach, dass sie das, was wir bereits haben, einfach immer besser kennenlernen. Ein großes Schlagwort des Protestantismus, der Reformation, war sola scriptura. Das war eben dieser Gedanke zu sagen, wir haben jetzt die Heilige Schrift. Das ist das heilige Buch, das Wort Gottes. Was brauchen wir noch die Kirche? Was brauchen wir noch den Papst, der uns das auslegt? Da steht ja alles drinnen. Interessant, das ist das, was ich vorher gesucht habe, dass diese Sichtweise nicht einmal der Heiligen Schrift standhält, weil die Heilige Schrift selber dem widerspricht. Und zwar schreibt, lesen wir im 2. Petrusbrief, bedenkt dabei vor allem, dass keine Weissagung der Schrift darf eigenmächtig ausgelegt werden. Denn niemals wurde eine Weissagung ausgesprochen, weil ein Mensch es wollte, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Auftrag Gottes geredet. Das war der Kirche von Anfang an klar, dass die Heilige Schrift nicht im luftleeren Raum entstanden ist, sondern vor allem vom Neuen Testament kann man das natürlich sagen, schon ein Produkt der Kirche ist. Ich habe das, glaube ich, schon einmal erzählt, bitte weghören, wer die Geschichte schon kennt, dass ich einmal mit einem Mitbruder einen aufrechten Protestanten getroffen habe, der uns bei einem katholischen Priester angesprochen hat und gesagt, also was wir immer meinen mit der Kirche, wir haben doch die Heilige Schrift. Und der hat ihm gesagt, naja, wissen Sie, dass das stimmt, was in der Heiligen Schrift steht? Der war dann sehr schockiert, dass diese Katholiken jetzt nicht einmal mehr an die Heilige Schrift glauben. Das ist ja die Heilige Schrift, die Bibel, wie kann man das überhaupt in Frage stellen? Und mein Mitbruder hat ihm gesagt, ich weiß ja, warum ich es glaube, ich glaube es auch, aber ich weiß auch warum, warum glauben Sie es? Und er hat wirklich keine Antwort gewusst, das war wirklich schön zu sehen, der ist da gestanden und gesagt, ja, weil es die Bibel ist, aber das ist natürlich jetzt keine Begründung, ja? Warum die Bibel und nicht der Koran? Ja? Und mein Mitbruder hat gesagt, ich glaube es deswegen, weil es mir die Kirche sagt. Der Grund dafür, dass wir der Bibel vertrauen können, ist, dass es uns die Kirche zeigt. Ja? Dass wir es eben nicht eigenmächtig auslegen, sondern die Kirche uns die Bibel in die Hand legt. Braucht man nur daran denken, wann der Kanon der Heiligen Schriften entstanden ist. Warum ist das Thomas-Evangelium nicht das fünfte Evangelium oder das Jakobus-Evangelium? Das sind sogenannte apokryphe Schriften, also Schriften, die nicht in den Kanon der Heiligen Schrift aufgenommen worden sind. Das sind historische Forschungen gewesen. Lange Zeit hat man das gar nicht ungültig festgelegt, hat die Kirche gar nicht gesagt, das ist. Das war einfach dann plötzlich üblich, dass man im Gottesdienst eben nur die anderen Evangelien gelesen hat. Mit gutem Grund, weiß man heute. Die sind auch historisch sehr viel später entstanden. Da dreht noch teilweise eine sehr, sehr sonderbare Theologie. Die sind dann oft nur nach Aposteln benannt worden, Oft waren das sozusagen auch Schriften von Sekten, die sich sozusagen legitimieren wollten. Aber ich weiß nicht, ob bekannt ist, wann die Kirche überhaupt erst festgelegt hat, was zum Kanon der Heiligen Schrift dazugehört und was nicht. Das war beim Konzil von Trient im 16. Jahrhundert. Ja? Endgültig, sozusagen lehramtlich. Vorher hat man in der Liturgie die Heiligen Schrift verwendet. Und zwar erst da, wo Protestanten gesagt haben, Moment, also das gehört eigentlich nicht dazu. Die Makkabäerbücher gehören nicht zum Alten Testament dazu. Gibt es die protestantischen Bibeln nicht. Jakobusbrief hat Luther sehr in Frage gestellt, ob das dazugehören soll und so weiter. Und erst da, wie sozusagen in Frage gestellt worden ist, hat die Kirche gesagt, nein, also jetzt legen wir es auch fest. Aber das zeigt nur, dass die Kirche die Bibel wirklich als ihre sieht und auch die Vollmacht hat darüber. Ohne Kirche gäbe es keine Bibel. Die Evangelien sind die niedergeschriebene Verkündigung der Apostel. Ja, zuerst war die Verkündigung. Zuerst war die Tradition und dann erst die Niederschrift. Und das muss man sich bewusst machen. Also wenn man glaubt, dass die Bibel sozusagen irgendwann vom Himmel gefallen ist, ohne weiteren Umstände, der wird sich historisch schon sehr schwer tun, das sozusagen zu erklären. Und deswegen ist es für die Kirche immer, sind es diese zwei großen Stränge der Überlieferung, die Tradition und die Schrift. Die darf man nicht gegeneinander ausspielen. Aber beides hat Bedeutung. Man kann auch aus der Tradition argumentieren, aber alle guten Theologen werden also auch in der Heiligen Schrift immer wieder neue Bestätigung finden und suchen für die Dinge, die man aus der Tradition sieht. Auch muss man sich bewusst sein natürlich, dass die Heilige Schrift, und auch das ist gerade in den fundamentalistischen Kreisen protestantischer Sekten oder Sekten oder kleiner Kirchen oder wie auch immer man das nennt, kirchliche Gemeinschaften, vor allem in den Vereinigten Staaten durchaus üblich, dass man die Heilige Schrift sozusagen wie einen Block nur sieht und sagt, also da ist eine Stelle und dann aus dem Evangelium und dann füge ich dran eine Stelle aus dem, weiß ich was, dem Buch Exodus und die ohne irgendwie zu achten, in welchem Zusammenhang das steht. Also wer schon mal mit Zeugen Jehovas beispielsweise theologische Gespräche geführt hat, wird merken, dass die so argumentieren. Da wird wie aus einem Steinbruch Stellen herausgeholt, die dann irgendwie entgegengeschleudert werden. Man muss natürlich schon sich bemühen, sich bewusst zu werden, dass die Bibel nicht nur ein Buch ist, sondern eine ganze Bibliothek. Ja? Und ich kann auch nicht in meiner Bibliothek zu Hause einen Goethe rausnehmen und dann mit der Tageszeitung irgendwie gegenrechnen. Ich muss mich sozusagen kundig machen, um die Bibel richtig lesen zu können. Da sind wir sozusagen schon beim nächsten Punkt, wie kann ich jetzt wirklich konkret für mich fruchtbar die Heilige Schrift lesen? Und das beginnt sicher auch damit, dass ich mir exegetisches, historisches Wissen aneigne. Dass ich mir bewusst mache, was war das für eine Zeit, was waren das für Zeitumstände? Exegese nennt man die Lehre der Bibel, dass man also über die Heilige Schrift, dass ich lerne, beispielsweise auch literarische Gattungen richtig zu sehen und einzuschätzen. Mein großes Beispiel dafür ist, eben auch das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, der Brief, den ich bekomme, und da steht drin, ich möchte dir mitteilen, du hast ein großes Herz. Ja, und jeder wird sich freuen, ich habe ein großes Herz, schön. Wenn es ein Liebesbrief ist, freut man sich darüber. Wenn es der Brief vom Hausarzt ist, schaut es ganz anders aus. Ja, dann freut man sich nicht darüber, dass da drin steht, dass das Herz außergewöhnlich groß ist. Ja. Das heißt, um welches Schriftstück auch immer richtig zu verstehen, muss ich wissen, welcher literarischen Gattung es angehört. Das gilt ganz genauso für den richtigen Umgang mit der Heiligen Schrift. Ich kann nicht den Schöpfungsbericht, der wie ein Gedicht geschrieben ist, der ganz wesentliche Informationen enthält, theologisch sehr tiefgehend, aus welchem Grund Gott die Welt geschaffen hat, was er ihr in die Welt hineingelegt hat, wie er sie geordnet hat und so weiter, was seine Idee mit der Welt ist. Das sind ganz wesentliche Informationen, die ich da erfahren kann. Aber ich kann nicht diesen Bericht nehmen und so tun, als ob es ein naturwissenschaftlicher Bericht des 20. Jahrhunderts wäre oder des 21. Ja, dann werde ich einfach es falsch verstehen. Und das wird aber oft gemacht. Ja, und ich kann nicht eine erfundene Geschichte, wie es ziemlich sicher die von Hiob ist, um etwas zu erklären, nehmen als historische Erzählung, genauso wie, weiß ich was, die Erzählung vom Auszug aus Ägypten, die historisch sehr wohl stattgefunden hat und so weiter. Also da muss ich mich ein bisschen kundig machen, um die Heilige Schrift fruchtbar lesen zu können. Das ist einfach nur Wissen. Wenn man die Heilige Schrift liest, wird man aber dann drauf kommen, dass es wirklich gute Literatur auch ist. Ja, also kein Zufall, dass es kaum Dinge gibt, die sich so auch unterhaltsam lesen lassen wie Bücher des Heiligen Schrift. Vielleicht ist das vielleicht sogar ganz gut oft, dass man die Heilige Schrift bewusst auch liest, was steht da so drinnen? Ich lese es wie einen Krimi. Ich lese es mir, es gibt viele Bücher aus dem Alten Testament, vor allem die lesen sich wirklich wie ein Krimi. Unglaublich spannend. Und da merkt man, da geht das weiter, das ist gut beschrieben und so weiter. Wer kann bitte sonst Literatur, die 2000 oder 2500 Jahre alt ist, finden, wo das noch funktioniert? Also es ist einfach auch schon da, das sehr fruchtbar so zu lesen. Allerdings wissen wir ja, dass die Heilige Schrift mehr ist als das. Ja. Ich werde die Heilige Schrift immer lesen, auch mit der Frage, was will der Herr mir damit sagen? Ich werde immer danach suchen, wenn ich die Heilige Schrift aufschlage oder sie auch in der Liturgie höre, was habe ich für eine Frage an den Herrn? Was will er mir mitteilen? Also mit dieser Erwartungshaltung. Und da werde ich merken, dass es jedes Mal, ich kann 20 Mal dieselbe Stelle hören und jedes Mal beginnt eine andere Schicht zu leuchten. Ja? Und ich kann 20 Mal dieselbe Stelle hören und jedes Mal sagt mir der Herr etwas ganz anderes, sehr Persönliches. Aber nicht, weil ich es mir hineininterpretiere, sondern weil es wirklich drinnen steht. Dann merkt man eben, dass da viel mehr drinnen ist, als nur irgendwie etwas schnell Festgehaltenes, was irgendjemandem mal zufällig eingefallen wäre, sein könnte. Ganz ein praktischer Tipp vielleicht für alle, die Bibel lesen wollen. Ich warne alle davor, sportliches Interesse zu zeigen und sage, ich nehme jetzt die Bibel, das lese ich einmal ganz durch. Dann beginnt man bei Buch Genesis, da geht es noch schön lustig zu. Und dann kommt das Buch Exodus, das ist auch noch spannend. Irgendwann kommt man zum Buch Numeri, das besteht fast nur aus Aufzählungen und Zahlen und dann scheitert man dann. Ja, also man darf die Bibel wirklich verwenden wie eine Bibliothek und einmal ruhig ein Buch lesen. Es ist sehr fruchtbar zu sagen, ich lese jetzt ein Evangelium durch oder ich lese ein Buch aus dem Alten Testament, lese ich wirklich von Anfang bis zum Ende. Da kriege ich sozusagen eine gute Übersicht sozusagen. Die Liturgie, gerade so wie sie durch das Zweite Vatikanische Konzil jetzt neu geordnet worden ist, gibt uns eine sehr große Hilfe, weil sie wirklich, wenn man 3 Jahre lang die Sonntagsmesse besucht, also Leute geben, die machen das, nach 3 Jahren hat man wirklich eine ganz gute Übersicht über die Heilige Schrift, ja, weil da wirklich alles vorkommt. Wenn man die Wochentagsmessen auch besucht, ist die Übersicht noch größer. Das ist wirklich schön geordnet, ein ganzer Querschnitt, der sozusagen, dass man lernt die Heilige Schrift wirklich durch die Mitfeier der Heiligen Messe recht gut kennen. Mir hat einmal jemand gemacht, etwas sehr Interessantes gemacht, habe ich eine Firmenstunde gehabt mit einem sehr wiffen Firmenbegleiter und der hat gesagt, ich erkläre den Kindern jetzt, wie das funktioniert mit der Bibel und hat ihnen hingelegt, so eine Geheimschrift, die sie lösen sollten, nicht? Also die haben da probiert und verwalten ein bisschen Ärger entwickelt, dass sie das sozusagen jetzt draufkommen, was da für ein Deck steht. Und dann hat er irgendwann den Schlüssel gegeben zur Geheimschrift, also konnten sie es lösen und haben halt darauf gekommen, was da für ein Geheimnis dahinter verborgen ist. Und dann hat er ihnen, finde ich, sehr klug gesagt, wisst ihr, wenn man die Bibel liest, geht das ganz genauso. Man muss sie mit demselben Schlüssel lesen, in dem sie geschrieben ist. Sonst wird man nicht draufkommen, was da wirklich drinnen steht. Was ist der Schlüssel, in dem die Heilige Schrift geschrieben ist? Sie ist im Heiligen Geist geschrieben. Ja? Und du kannst sie nur im Heiligen Geist, wenn du sie wirklich verstehen willst, musst du sie im Heiligen Geist lesen. Das heißt, Heilige Schrift zu lesen, funktioniert, wenn ich sie als Literatur lese. Es ist höchst spannend, als Historiker lese. Das sind alles drinnen, das kann die Bibel alles. Aber wenn ich sie als Christ lese, sollte ich sie als Gebet lesen. Das heißt, ich sollte wirklich, wenn ich die Bibel lese, wenn ich mich zu Hause hinsetze, wirklich mit einem Gebet beginnen und danach suchen, was der Herr mir jetzt sagen will. Mir erwarten, dass er persönlich mir begegnen wird, durch das Lesen der Heiligen Schrift. Und ich schlage dann immer vor, sozusagen ganz praktisch für das fruchtbare Lesen der Heiligen Schrift, sich 3 Schritte sozusagen anzugewöhnen, nämlich als Erste sich zu überlegen, also was heißt das jetzt für die Menschen, die das damals gehört haben. Da braucht man oft ein bisschen Hintergrundwissen und das ist ganz gut, wenn man sich das aneignet. Jesus erzählt ein Gleichnis, ja, was heißt dieses Gleichnis, in welchen Umständen hinein erzählt das Christus, was hat das damals bedeutet, Schulden zu haben oder warum, was bedeutet das, wenn ein Blinder seinen Mantel wegwirft, ja, und auf Jesus zuläuft, dann weiß man zum Beispiel, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, dass es im Alten Testament eine Weisung gibt, dass man den Menschen alles pfänden kann und eins darf man ihm nicht mehr pfänden, nämlich den Mantel. Weil damit deckt er sich in der Nacht zu, das würde ihm sozusagen den letzten Schutz geben. Es ist verboten, jemanden im Mantel zu pfänden. Das heißt, ein Blinder, der auf Jesus zuläuft, so viel Vertrauen hat schon, als Blinder zu laufen und den Mantel liegen lässt, der lässt seine letzte Sicherheit zurück und so weiter. Ja? Also allein solche Dinge zu wissen, lässt einen oft ein bisschen mehr in die Tiefe vordringen. Also das erste Schritt, den man setzen muss, wenn man die Heilige Schrift liest, einfach sich in die damalige Zeit hineinzudenken. Was steht da wirklich drinnen? Was ist die Aussage, die Jesus da tätigt? Oder was im Alten Testament, worum geht es da eigentlich? Um dann als zweiten Schritt sich bewusst zu machen, das ist ja nicht nur für die Menschen, die dort unmittelbar zugehört haben, geschrieben, sondern weil sie eine allgemeine Aussage hat. Was ist diese allgemeine Aussage? Zum Beispiel denken wir an den Blinden, der seinen Mantel wegwirft, um auf Jesus zuzulaufen. So geschehen Wunder, wenn ich mich wirklich ganz auf Jesus einlasse. Das ist eine ganz allgemeine Aussage. Ein Wunder, wenn man bereit ist, wirklich so viel Vertrauen zu haben, als Blinder loszulaufen. Ja? Auf die Stimme Jesu zu und so weiter. Ja? Den Mantel zurückzulassen. Und dann als dritten Schritt, so, was heißt das jetzt für mich? Das ist der spannendste Schritt natürlich. Ja? Wo halte ich mich noch fest an meinem Mantel? Ja? Was will ich nicht loslaufen lassen? Bin ich wirklich bereit, auf Jesus zuzulaufen oder bleibe ich lieber sitzen? Dort, wo ich bin und Jesus zieht halt weiter, wenn ich das doch nicht mich ganz auf ihn einlassen will und so weiter. Und plötzlich wird das sehr, sehr spannend für einen selbst. Und das ist der Moment, wo man dann plötzlich merkt, Jesus ruft mich. Jetzt muss ich einen Schritt setzen. Ja? Also damals, was ist damals passiert? Zweiter Schritt, was bedeutet es ganz allgemein? Dritter Schritt, was bedeutet es für mich? Und wenn man die Heilige Schrift so liest, dann wird man eigentlich ganz zwangläufig dorthin kommen, dass man zu irgendeinem Ergebnis kommt. Plötzlich ist am Ende des Lesens der Heiligen Schrift ein Versprechen, das man dem Herrn macht. Oder vielleicht auch einfach nur die Erkenntnis, jetzt hat Jesus mich getröstet. Oder jetzt habe ich etwas tiefer verstanden. Und das ist ganz schön, am Ende so einer Schriftbetrachtung eigentlich, das irgendwie auch festzuhalten. Ob man sich's merkt, es gibt Leute, die schreiben sich das auf, aber einfach, dass man so ein bisschen diese Früchte auch sichert, ja, die da kommen. Weil es kommen Früchte. Ja. Also so konkret sollte das Lesen der Heiligen Schrift eigentlich wirklich stattfinden. Die Heilige Schrift sollte in unserem Leben wirklich eine Rolle spielen. Das sage ich ganz unumwunden, gebe ich das zu. Da haben uns sozusagen die Evangelischen wieder ein bisschen vor sich hergetrieben. Das tut uns Katholiken ganz gut, das wieder zu lernen, mit der Heiligen Schrift wirklich gut umzugehen. Ja. Ich bin sehr beeindruckt von den kleinen Schwestern vom Lamm. Wir kennen vielleicht manche, das ist ein neuer Zweig der Dominikanerinnen. Und die haben auch so kleine Bibeln, wie ich da eine habe, immer bei sich, lesen sehr viel. In der Bibel kennen sich wirklich gut aus, sind dann oft theologisch wirklich sehr gut gebildet. Aber das, warum ich es erzähle, das Lustige ist, die haben so einen Habit aus Jeansstoff. Der Kardinal hat immer gesagt, das ist das Zugeständnis der 68er, ja, dass sie doch immer so sind. Aber die Bibel haben sie den gleichen Stoff eingepackt. Und das ist irgendwie so herzig zu sehen, weil da merkt man plötzlich, ja, die gehört zu uns. Das ist Teil des Ordens praktisch, nicht? Das ist, wenn wir miteinander reden oder wenn der liebe Gott mit uns redet, das ist irgendwie, also das wird irgendwie, das ist schön zu sehen einfach, ja. So sollten wir auch mit der Heiligen Schrift umgehen. Gehört zum Beispiel schon dazu, dass man wirklich sein persönliches Exemplar hat, ja. Am besten irgendwie fest eingebunden, dass es nicht sofort kaputt geht. Ob klein, groß, wie auch immer jeder will, aber dass man richtig seine Bibel hat, ja. Also schlimm, eine christliche Familie, in der keine Bibel vorhanden ist oder nur irgendwie die Ausgabe aus dem Jahr 1712 oder so, die man nicht mehr liest, sondern wirklich eine Gebrauchsbibel. Ja. Um dann wirklich zu schauen, wie passt das in mein Gebetsleben hinein. Wenn ich wirklich mir angewöhnt habe, ein Abendgebet zu machen, lese ich dann wirklich, was weiß ich, jeden Tag ein Kapitel aus der Heiligen Schrift. Ja. Das wäre sehr schön, wenn das gelingen würde. Da passiert sehr viel. Da geht viel weiter. Oder habe ich hier unter Zeit, wo ich mich wirklich nicht hinsetze, Viertelstunde Bibel lese oder so. Etwas, was die Kirche uns sehr ans Herz legt, ist das Beten der Psalmen. Das ist sozusagen das Gebetsbuch in der Heiligen Schrift. Das offizielle Gebet der Kirche, das alle Priester zu beten verpflichtet sind und auf der ganzen Welt gebetet wird, besteht zum Großteil aus Psalmen. Das ist sehr beeindruckend. Wenn ich heute den Psalm bete, ist das das Gebet, das schon seit 3000 Jahren von Menschen gebetet wird. Ja? Das ist unglaublich viele Schicksale sind da schon gewesen, die da hineingelegt worden sind in diese Texte. Ja? Die das atmet man alles mit. Das, wenn man sich das bewusst macht, ist das eigentlich schon irrsinnig schön. Gleichzeitig kann man sich denken, das ist das Gebet Christi. Christus hat selbstverständlich die Psalmen gebetet. Das wahrscheinlich wichtigste Beispiel ist Jesus am Kreuz, der ausruft: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und man nimmt das wahr und denkt sich, ja, es ist beeindruckend, dass Christus sozusagen diese Gottferne erlebt hat. Wirklich in die Tiefe kommt man, wenn man sich bewusst wird, das ist ja der Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn man den dann durchliest und selbst betet, dann beginnt man erst das zu verstehen, was Christus am Kreuz durchgemacht hat. Ja? Dass man sich bewusst macht, diesen Psalm hat Christus gebetet, der ist ja am Ersticken gewesen, deswegen konnte er nur den ersten Satz laut sagen. Aber wenn man plötzlich sieht, diesen Psalm, Psalm 22 betet Christus, dann versteht man diesen Psalm auch erst richtig. Ja? Also man betet plötzlich mit denselben Worten, mit denen Christus gebetet hat. Ja? Und was mich auch oft beeindruckt, wenn man das Brevier betet, Psalmen, da gibt es ja eine gewisse Ordnung. Und diese gilt für die ganze Welt. Und wenn ich heute in der Früh bei der Laudes die und die Psalmen bete, dann betet der Papst im Vatikan dieselben Psalmen. Und der Priester irgendwo im Busch im Kamerun auch. Ja? Und vielleicht ein bisschen zeitversetzt halt auch, weiß ich was, in Australien und so weiter, ist auf der ganzen Welt dasselbe Psalm. Also dass man irgendwie auch dadurch verbunden ist, dass man wirklich dieselben Texte betet. Ja? Also diese Psalmen, die haben was für sich, und wenn man die Psalmen betet, ist man oft sehr erstaunt. Ah, das will das, die Kirche will, dass ich das bete, weil da geht es oft um ein Gerangel mit Gott, ja, wo man irgendwie kämpft mit Gott und Gott ein bisschen zur Rede stellt und wieso lässt du das dazu und so weiter. Auch das eine Schule des Betens durch die Heilige Schrift, dass man merkt, man darf mit Gott auch so reden. Ja. Also kann ich jedem nur sehr empfehlen, auch sich mit dem Psalmen zu beschäftigen. Ich habe zwei Kinder in der Erstkommunionvorbereitung in Reckerwinkel. Die sind unglaublich, die Zwillinge, ein Bub und ein Mädchen. Egal über welches Thema man redet, beginnen die plötzlich immer die Bibel zu zitieren, aber auswendig die eine Übersetzung. Ja, da steht ja, der Bibel sagt, woher wisst ihr das? Ja, das ist unheimlich schon. Und sie, ganz fröhliche, lustige Kinder, und haben sie gesagt, ja, unser Vater liest uns jeden Abend aus der Bibel vor. Und die kennen sich im Glauben also wirklich aus. Ja? Ganz, ganz toll. Ja? Irrsinnige, lustige Familie, die zu sehen, der Vater ist Arzt, aber der liest einfach seinen Kindern am Abend aus der Bibel vor. Und sie zitieren die Einheitsübersetzung. Ja? Also nicht irgendeine Kinderbibel, sondern sie zitieren wirklich Wortwörtlich. Und völlig unverkrampft, die haben sich das alles gemerkt und kennen sich einfach sehr gut aus. Ja? Also auch das, auch sich ruhig trauen, sagen wir mit Kindern, die normale Bibel zu lesen. Ja? Sehr schön, wenn man mit kleinen Kindern beginnt, mit der Kinderbibel. Ich habe jetzt zur Angewohnheit gemacht, auch den Taufeltern immer eine Kinderbibel gleich unterzuschieben. Dann sind sie auch gerührt, dass sie was geschenkt bekommen. Ich hoffe, sie verwenden es. Aber ruhig auch sich trauen, die normale Bibel zu lesen in der Familie, gemeinsam zu lesen. Ja. Wie wir beim Weltjugendtag waren, in Brasilien, haben wir dort kennengelernt, da durften wir auch übernachten, eine Einrichtung, die wirklich sehr beeindruckend ist, die nennt sich Fazenda de Esperanza, also Farm der Hoffnung, für Drogenabhängige, die dort loskommen, durch Arbeit und so weiter und Gemeinschaft und so weiter. Und sehr schön gebaut, sehr ähnlich wie das Cenacolo, das kennt man bei uns, das haben die dort überhaupt nicht gekannt, das ist eigentlich fast dasselbe System. Und da kommen natürlich Leute, alle möglichen, manche sind religiöser, manche sind weniger religiös, und ein Franziskaner gegründet, es gibt Kapellen und Messe wird gefeiert und so weiter, aber das Eigentliche, worauf sie aufbauen, ist, dass es jeden Tag eine Stelle aus der Heiligen Schrift gibt, für das Ganze. Also es ist, und die schreiben sie auf eine Tafel auf, in ihrer Wohngemeinschaft, und nach der leben wir heute. Und da geht es oft um Versöhnung, da geht es oft ein Satz aus dem Evangelium oder so. Und das gibt ihnen Kraft, das gibt ihnen die Richtung für den Tag und so weiter. Und wenn man dann sieht, was dabei herauskommt, wie Leute dort wirklich wieder ihr Leben auf die Reihe bekommen, die vorher noch als Junkies irgendwo gelebt haben, dann merkt man, was für eine Kraft auch in der Heiligen Schrift steckt. Das sollten wir alle so machen. Ja? Also eine Stelle aus der Heiligen Schrift, vielleicht auch sich das Tagesevangelium hernehmen. Wie gesagt, die Leseordnung ist eigentlich wirklich gut geeignet, um eine Übersicht zu bekommen über die Heilige Schrift, oder eine Stelle, also ein Buch sich von vorn bis hinten durchzulesen, jeden Tag ein bisschen. Alles das hat Sinn. Man wird merken, dass die Heilige Schrift wirklich lebendig wird, dass eine Begegnung mit dem Herrn wird. Der Freier Roger Schütz, der Gründer der Gemeinschaft die See, der Ökumenischen, hat einen sehr schönen Satz geprägt, mit dem ich enden möchte. Der hat gesagt, lebe das, was du vom Evangelium verstanden hast. Und wenn es noch so wenig ist, aber lebe es.